ARD. Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Die Profis an einem verschneiten Samstagvormittag ist nicht so schlimm geworden, wie es noch vor 4 Tagen gehießen hatte. Ja, also minus 13 Grad waren ja eigentlich angekündigt und die Schneewalze, die Berlin und Brandenburg überrollen sollte. Ich finde, wir sollten jetzt nicht die Meteorologen kritisieren, denn die tun auch nur ihren Job. Die reden von Wahrscheinlichkeiten und die allermeisten haben gesagt, möglich ist es. Und deswegen haben sich alle darauf eingestellt. Und dass es jetzt nicht so schlimm geworden ist, hey, darüber sollten wir uns eigentlich freuen. Also, herzlich willkommen, die Profis, heute wieder mit einem vollen Programm. Wir werden zum Beispiel über unsere Sicht auf das Denken und Fühlen von Tieren mal hinterfragen können, wegen einer neuen Studie, in der einfach mal gefragt wurde, was glauben Sie, sind wir Menschen die Einzigen, die Gefühle haben und Gedanken fassen können oder nicht? Und die Haustierbesitzer und Rinnen, die wissen ganz genau die Antwort darauf. Aber diese Studie sagt dann doch ein bisschen was anderes. In einer halben Stunde geht es um eine Studie, da wurde rausgefunden, wie kann ich denn Lachen unterdrücken an Stellen, an denen es nun wirklich nicht angebracht ist. Auch dazu gibt es praktische Ratschläge, jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Da gibt es zu gewinnen ein Geschichtsbuch. Der renommierte Historiker Horst Möller hat es geschrieben. Der erzählt die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts in all ihrer Widersprüchlichkeit und blickt auf das 21. Jahrhundert und die neuen Gefahren für Demokratie und Frieden. Also aus der Geschichte lernen. Das Buch heißt Deutsche Geschichte, die letzten 100 Jahre. Horst Möller hat es veröffentlicht im Piper Verlag. Es würde Sie im Buchhandel 32 Euro kosten. Oder Sie bewerben sich als Kandidat, Kandidatin beim Scannerspiel, bei unserem Wissenschaftsquiz, wo Sie beantworten müssen, Fragen, die wir Ihnen vorlegen. Nach der dritten gäbe es dann das Buch. Jetzt aber erstmal die Nummer für alle Bewerber und Bewerberinnen 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
Hallo Anke.
Hallo.
Da war eine mal ein bisschen weiter weg vom Telefon, oder? Kann das sein?
Ja. Wo warst jetzt habe ich es am Ohr.
Wo warst du denn gerade?
Ich habe es hier neben mir gehabt. Ich dachte, ich bin in der Warteschleife und es kommt vielleicht erst jemand anders dran.
Und auf einmal warst du schon dran, ne? Anke, vielen, vielen Dank, dass du anrufst. Geht's dir gut?
Ja.
Hast du dich irgendwie beschäftigt mit dem Wetter? War das für dich ein Thema jetzt vor diesem Wochenende, wo es eigentlich schlimm hätte werden sollen?
Ja, auf jeden Fall. Weil ich freiberufliche Hebamme bin und sonst mit dem Fahrrad unterwegs. Und das war nicht so einfach.
Auweia. Und es werden natürlich an solchen Wochenenden genauso viele Kinder geboren wie an jedem anderen, oder?
Ja, aber ich hatte Glück, also es hat sich ganz gut gefügt. Also die beiden, auf die ich gewartet habe, die sind noch nicht da.
Okay. Wie ist das denn, Fahrradfahren bei dem Wetter? Es gibt ja diese große Diskussion, ob denn die Bezirke selber die Radwege, Gehwege freimachen sollen von Eis und Schnee. Wie ist das? Hast du da eine Meinung zu? Weil bisher ist es so, dass die Grundstücksbesitzer dafür verantwortlich sind.
Ja, na, das wäre natürlich super. Dann würde ich mit dem Fahrrad durchkommen. Mhm. Und so fahre ich dann halt auf der Straße und schiebe auf den kleinen Straßenbus nicht frei ist. Und alles dauert länger.
Kann ich gut verstehen. Also Anke, nochmal danke, dass du da bist. Es gibt 3 Fragen, die du überwinden musst vor dem Buchpreis, aber gleich die erste, ja, sagen wir mal, könnte dich besonders interessieren. Hier kommt Frage Nummer 1.
PFAS beeinflussen die Plazenta-Entwicklung. Fast jeder Mensch hat PFAS-Chemikalien im Körper. Wir nehmen sie über unser Essen und Trinken auf. Bei Schwangeren können sich PFAS in der Plazenta ansammeln. Wie sich die Chemikalien in den ersten Monaten der Schwangerschaft auswirken, wurde jetzt von Forschenden in Leipzig untersucht. Das Ergebnis? Eine hohe PFAS-Belastung stört die Plazenta-Entwicklung und kann so auch den Fötus gefährden.
Was sagt die Hebamme?
Das glaube ich sofort.
Und das locken wir mal auch ein, tatsächlich. Ja, die Plazenta, du kannst es besser referieren, versorgt den Fötus mit Nährstoffen. Sie dient als Barriere gegen Giftstoffe und eine hohe PFAS-Konzentration stört eine ganz bestimmte Funktion von Plazentazellen, die für das optimale Wachsen des Fötus wichtig ist. Aber da trage ich Eulen nach Athen mit diesem Wissen. Anke, Frage Nummer 2 kommt hier.
In Nordamerika stehen die meisten Gebäude. Eine neue, hochauflösende 3D-Weltkarte erfasst erstmals Zahl, Fläche und Volumen von rund 2,75 Milliarden Gebäuden. Die Karte von Forschenden der Technischen Universität München zeigt, dass sich das größte Bauvolumen in den Metropolen Ostasiens, Europas und Nordamerikas konzentriert. Im weltweiten Vergleich wird klar, in Nordamerika stehen die meisten Gebäude der Welt, nämlich über eine Milliarde.
Die Zahl ist jetzt nicht entscheidend, Anke, sondern der Kontinent. Also es wurden Gebäude gezählt in Asien, Afrika, Europa, Nordamerika und Südamerika. Und wir sagen, in Nordamerika stehen die meisten.
Ich glaube, dass es eher in Ostasien so ist.
Wollen wir das einloggen als Antwort?
Ja.
Ja? Hast du wieder recht. Ja. Und zwar komplett. Auf dem asiatischen Kontinent stehen die meisten Gebäude. Bei der Anzahl ist die Reihenfolge wie folgt. Asien, jetzt wird's überraschen. Was glaubst du, kommt auf Platz 2? Frage ich nur mal so.
Was hatten wir noch?
Naja, Afrika, Europa, Nordamerika und Südamerika.
Vielleicht Nordamerika.
Ja, könnte man denken, aber Afrika hat tatsächlich nach Asien die meisten Gebäude. Ne?
So ein paar mega.
Ja, aber es gibt ja auch wahnsinnig viele Siedlungen mit ganz, ganz kleinen Gebäuden, also kleinen Häusern. Ne? 504 Millionen Gebäude in Afrika, noch vor Europa. Und dann erst kommt Nordamerika und Südamerika. Bei Nordamerika, keine Ahnung, weiß ich nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass es da mehr Hochhäuser gibt. Weil auch ein Hochhaus, wo, keine Ahnung, 500 Familien wohnen könnten, gilt als ein Gebäude. Spannende Forschung. Und für dich kommt schon die wichtige Frage Nummer 3.
Spanien und Portugal drehen sich. Spanien und Portugal befinden sich auf einer tektonischen Drehscheibe, wie aktuelle Analysen von spanischen Forschenden zeigen. Die gesamte Iberische Halbinsel bewegt sich im Uhrzeigersinn. Verantwortlich für diese Rotation ist die Bewegung Afrikas nach Norden, zusammen mit der besonderen tektonischen Struktur im Süden Spaniens. So entsteht eine Spannung, die zur Drehung führt.
Also, ja, ist es eine Erdbebenregion? Da würde ich eher sagen, ja, Kanaren vielleicht, ist ein bisschen weiter weg. Also die finde ich schwierig, die
Frage.
Ja,
die ist schwierig, das stimmt. Das kann man auch nicht wissen. Ich würde jetzt einen 50-50-Joker ziehen.
Was sagt mein 50-50-Joker?
Keine Ahnung. Hast du einen in der Küche?
Ja, da steht einer in der Küche.
Mhm. Wie heißt der denn?
Der heißt Jörg.
Hallo Jörg! Ja. Mhm. Hallo Stefan, habe ich gehört.
Ja.
Mhm. Spanien und Portugal drehen sich. Die gesamte Iberische Halbinsel bewegt sich im Uhrzeigersinn.
Also wenn, dann würde ich sogar sagen, eher gegen den Uhrzeigersinn.
Doch, das ist aber das ist ein Detail. Das, ja, genau, das ist ein Detail. Das ist nicht
wichtig.
Wenn
sich Afrika nach Norden verschiebt, dann wäre es ja gegen den. Ach nee, stimmt, im Uhrzeigersinn. Mhm. Mein 50-50-Joker, auf den vertraue ich jetzt mal, der sagt nein.
Der sagt nein. Jörg, schäm dich. Nein, richtig gewesen. Wie genau die Plattengrenzen aussehen und welche geodynamischen Prozesse in der Region ablaufen, das war vor der Studie vollkommen unklar. Jetzt ist es gemessen worden. Präzise Erdbebendaten gibt es seit etwa 1980, Satellitendaten seit 1999, aber geodynamische Entwicklungen, die dauern Millionen von Jahren und die haben tatsächlich dieses Ergebnis gebracht. Jörg,
okay.
Ne?
Also, du machst das Buch selber
kaufen. So sieht's aus. Anke, aber danke, dass du bei uns warst. Hm?
Okay.
Schönes
dann
Wochenende.
Ja,
mach's gut.
Gleichfalls. Tschüss.
Tschüss, tschüss. Und wir haben einen Abräumer und der heißt Olaf. Morgen, Olaf.
Guten Morgen.
Von wo aus rufst du an?
Aus Steglitz.
Aus Steglitz. Und wir können nach Steglitz schicken ein tolles Buch, was du gewonnen hast. Das heißt Deutsche Geschichte, die letzten 100 Jahre von Krieg und Diktatur zu Frieden und Demokratie vom Historiker Horst Möller im Piper Verlag. Erschienen 656 Seiten, dick 32 € im Buchhandel. Ne? Dafür hast du nichts tun müssen. So sind die Regeln hier. Aber ich mache dir noch dieses Angebot, Olaf.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen. Oder verlieren alles.
Ne? Du kennst auch die Regeln. Du kannst jetzt hier noch eine Frage stellen lassen. Dann hast du am Ende Abo und Buch oder beides verloren. Oder du sagst, nö, ich bin ganz froh, nimm das Buch.
Nee, ich bin tatsächlich ganz froh und nehme das Buch.
Du Abräumer, Olaf. Ne? Dann sage ich an dich auch noch die Frage, was ist mit dem Winterwetter? Hat dich das irgendwie beeinflusst? Auch diese ganzen Warnungen, die es vorher gegeben hat, vor der Schneewalze, die ja Berlin und Brandenburg überrollen sollte?
Wir waren ein bisschen enttäuscht tatsächlich, dass nichts kam.
Ja, habt ihr Kinder deswegen?
Ja, naja, die sind aber schon erwachsen.
Also, okay.
Ich wär sonst mit meinem Bruder rudern gegangen.
Ja, das kann ich gut verstehen. Olaf, danke, dass du bei uns warst. Schönes Wochenende und eins ganz wichtig, jetzt nicht auflegen, ne?
Ja.
Mach's gut.
Dank.
Tschüss, tschüss. Tschüss. Neulich hat Donald Trump selbst Volodymyr Zelensky zum Lachen gebracht. Ja? Erinnern Sie sich vielleicht, als Trump in Florida vor der Presse verkündet hat, auch Wladimir Putin wünsche sich den Erfolg der Ukraine. Also genau der Putin, der seit 4 Jahren in der Ukraine Stromnetze und Heizkraftwerke zerstört, damit die Ukrainer im Winter im Kalten sitzen. Das menschliche Lachen scheint also keine rationale Reaktion zu sein. Wir können es offensichtlich kaum verhindern. Aber die Psychologie kann uns beim Verhindern helfen. Und genau daran forscht die Psychologin Dr. Anne Schacht als Professorin für Kognition, Emotion und Verhalten an der Uni Göttingen. Frau Schacht, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir Radiomenschen sind ja froh über jeden, den wir überhaupt mal zum Lachen bringen können. Welche Gründe gäbe es denn dafür, sich das Lachen zu verkneifen?
Lachen ist immer dann wichtig zu verkneifen, wenn es in bestimmten Situationen unangemessen ist. Und von diesen Situationen kann man sich eine ganze Reihe vorstellen. Ich denke auch, dass jeder eine solche Situation oder auch mehrere davon bereits erlebt hat im Alltag. Und zwar immer in Situationen, die Ernsthaftigkeit bedarfen. Und wenn dann Lachen auftritt, dann kann das hochproblematisch werden. Dafür finden wir ja zahlreiche Beispiele. Denken Sie an Frau Daubner in der Tagesschau 2023 mit ihrem Lachanfall, den sie kaum noch beenden konnte.
Der sehr sympathisch, aber natürlich auch war, ne?
Sehr sympathisch, hat aber ihre Moderation für Minuten unmöglich gemacht. Oder Armin Laschet, der im Hintergrund von Steinmeier anfing zu lachen 2021. Mhm. Und wo das ja groß diskutiert wurde, ob das tatsächlich die Situation war, in der das erlaubt gewesen wäre und ihn womöglich ein Stück seiner politischen Laufbahn gekostet.
Ja, es gibt ja auch das hämische Lachen der AfD-Fraktion im Bundestag. Da wünscht man sich auch, dass sie mal eine Strategie haben, das zu unterdrücken. Aber um Strategien gegen das Lachen zu entwickeln, müsste ich ja zuerst mal wissen, was das überhaupt ist, dieses merkwürdige, stoßartige und oft geräuschvolle Ausatmen, das, wie ich vermute, nur bei Menschen auftritt. Aber ich nehme an, auch Sie haben die Geheimnisse des Lachens auch nicht entschlüsselt vollständig. Das ist auch nicht Ihre Aufgabe gewesen, oder?
Das ist zumindest nicht das, worauf wir fokussiert haben in den Studien, die wir jetzt in Göttingen durchgeführt haben. Aber grundsätzlich lässt sich sagen, dass Lachen eine ganz körperliche Reaktion ist auf Reize, die in den meisten Fällen Amusement hervorrufen, also dass man sich amüsiert. Dies können humorvolle Situationen oder auch Stimuli sein. Und eine Komponente von diesem Lachen, die sich, und da zeigt sie sich tatsächlich auch am meisten ausgeprägt, ist tatsächlich die Laute, die entstehen oder auch, wie Sie das gerade nannten, dieses laute Ausatmen. Mhm. Und dazu eben eine Veränderung in der gesichtlichen Oberfläche durch die Aktivierung verschiedener Muskeln im Gesicht.
Ja, das werde ich dann demnächst auch sagen zu Menschen, die ich kenne. Du hast gerade eine gesichtliche Veränderung gezeigt in der Oberfläche deines Gesichts. Sie haben nun in einem aufwendigen Experiment den Teilnehmern Witze vorgespielt. Und da wollen wir natürlich Beispiele hören.
Ja, wir haben in der Studie klassische sogenannte Flachwitze beziehungsweise kurze Scherzfragen mit Wortspiel verwendet. Also ein Beispiel war: Was macht ein arbeitsloser Schauspieler? Spielt keine Rolle. Mhm. Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt? Einen Stock. Also sehr, sehr einfach strukturierte Witze. Das hatte Hintergründe, da diese besonders gut für solche experimentellen Laborstudien geeignet sind. interessanterweise, und wir haben natürlich auch erfasst, ob die Teilnehmenden diese Witze auch tatsächlich als witzig empfunden haben, und das haben sie getan.
Und die Teilnehmer wurden dann aufgefordert, nicht zu lachen und verschiedene Strategien dabei anzuwenden. Welche hat dabei den größten Erfolg gehabt?
Genau, wir haben das, wir haben diese Strategien der Unterdrückung verglichen zu einem völlig uneingeschränkten Lachen. Also es gab auch Blöcke, Witze, bei denen durften die Probanden lachen so viel, wie sie wollten. Und dann haben wir drei weitere Strategien untersucht. Und zwar sind das solche, die aus der Emotionsregulationsforschung bekannt sind, die sich aber diese Emotionsregulationsforschung bislang hauptsächlich auf negative Emotionen beschränkt hatte. Und zwar haben wir Probanden gebeten, entweder den Witz umzuinterpretieren innerlich, also den Witz für sich als im mentalen Modell so zu verändern, dass der nicht mehr lustig ist. Das zweite war, dass wir sie gebeten haben, beim Hören der Pointe ein klassisches Pokerface einzunehmen, also schlichtweg ihre Gesichtsmuskulatur aktiv unter Kontrolle zu bekommen. Und die dritte Bedingung war, dass wir ihnen zusätzlich im Labor ein sogenanntes Wimmelbild als großes Poster gegeben haben oder präsentiert haben und sie dann die Aufgabe hatten, auf dem Wimmelbild ein bestimmtes Item zu suchen.
Mhm. Und erfolgreich war?
Erfolgreich war, also was wir finden konnten, ist, dass diese sogenannte kognitive Umbewertung, also wenn ich den Witz innerlich neu interpretiere, tatsächlich dazu führt, dass die Witze weniger witzig wahrgenommen werden. Aber wir haben ja dann, um zu prüfen, wie wird tatsächlich das Lachen unterdrückt von den Probanden, Muskelaktivität über kleine Sensoren auf der Gesichtsoberfläche erfasst. Und da zeigt sich, dass das Lachen am besten unterdrückt wird, wenn wir eine solche Distraktionsaufgabe, also eine Ablenkungsaufgabe einsetzen.
Das ist das Ergebnis einer Studie der Psychologin Dr. Anne Schacht, Professorin für Kognition, Emotion und Verhalten an der Uni Göttingen. Frau Schacht, danke, dass Sie bei uns waren, und ich wünsche Ihnen ein fröhliches Wochenende.
Vielen Dank für Sie auch.
Wissenschaft schafft nicht immer komplett neues Wissen. Oft verifiziert und erklärt Wissenschaft nur, was wir längst ahnen. Zum Beispiel, guter Schlaf ist wichtig für unsere geistige Fitness. So verstehe ich zumindest eine neue Studie aus den USA mit dem langen Titel Zusammenhänge zwischen Schlafmerkmalen und der täglichen kognitiven Leistungsfähigkeit von Personen in einer gemeindebasierten Stichprobe älterer Erwachsener. Dieses Paper haben wir dem Schlafmediziner Professor Dr. Ingo Fietze von der Berliner Charité in die Hand gedrückt. Herr Fietze, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Was haben denn Ihre Kollegen von der University of Pennsylvania und des Albert Einstein College in New York da gemacht?
Naja, Sie sagen es ja schon. Es ist, glaube ich, gemeinhin bekannt, dass schlechter Schlaf Einfluss hat auf Gedächtnis, Reaktionsschnelligkeit, Genauigkeit, Konzentration und so weiter. Und wenn wir von schlechtem Schlaf gesprochen haben, dann vornehmlich immer von der Schlafdauer. Also kurzer Schlaf beeinträchtigt das Gedächtnis. Was die Kollegen gemacht haben, die haben sich gefragt, wie ist das denn bei einer einzelnen Person über einen längeren Zeitraum? Und der längere Zeitraum waren hier 2 Wochen. Ändert sich da tatsächlich die Gedächtnisleistung am frühen Morgen nach dem Schlaf in Abhängigkeit davon, wie lange, sondern vornehmlich, wie gut oder schlecht habe ich die Nacht davor geschlafen?
Und was ist rausgekommen?
Ja, kann man auf den Punkt bringen. Also sagen wir so, die Schlafmessung war eine indirekte Messung mit so einem Beschleunigungssensor. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit dem, was wir im Schlaflabor messen. Aber es ist herausgekommen, dass wenn die Wachzeit, die Gesamtwachzeit über die Nacht länger als 30 Minuten, sich um 30 Minuten ändert, also die eine Nacht war ich 60 Minuten wach und die nächste Nacht bin ich 90 Minuten wach gewesen, dann ändert sich die Reaktionsschnelligkeit und das Gedächtnis.
Was sagen Sie denn nun als Somnologe? Das finde ich auch ein schönes Wort. Die Somnologie sind Schlafforscher. Wüssten wir ohne dieses Paper nicht, dass unruhiger oder zu wenig Schlaf die geistige Leistungsfähigkeit beeinträchtigt, erst recht, wenn wir nicht mehr die Jüngsten sind?
Sie haben vollkommen recht. Also das eine ist tatsächlich, es gibt von uns ja keine Empfehlung. Ja, du musst, wenn du eine Nacht 30 Minuten länger wach liegst, dann bist du am nächsten Tag geistig schlechter drauf. Das wussten wir nicht, das wissen wir jetzt, vor allen Dingen bei Älteren. Und die zweite wichtige Nachricht ist, es scheint tatsächlich, und das, da mehren sich auch in der Wissenschaft die Erkenntnisse, nicht so sehr die Schlafdauer, die entscheidend ist für die Performance am nächsten Tag, sondern tatsächlich, wie häufig und unterbrochen ist der Schlaf. Und das ist bei Älteren ja bekannt, dass der Schlaf vornehmlich unter diesen vielen Unterbrechungen leidet.
Aha, und ist da das aufs Klo gehen, ist das schon irgendwie eine dieser Unterbrechungen, die gefährlich werden kann?
Wenn es schnell geht, dann gehört es nicht dazu. Also der Schlaf altert und das Altern des Schlafes liegt daran, dass ich häufig wach werde, aber gleich wieder einschlafen kann. Wenn das Einschlafen tatsächlich immer etwas verzögert ist und sich die Wachphasen dort in der Nacht mehren, dann wird es gefährlich für die Qualität des Schlafes.
Spannend ist für uns ja vor allem die medizinische Erklärung. Warum ist das so? Warum ist der Schlaf für unsere geistige Fitness so wichtig? Warum denken wir langsamer, wenn wir zu wenig oder, wie wir jetzt gelernt haben, zu unterbrochen schlafen?
Ja, wenn wir zu unterbrochen schlafen, dann kann sich das negativ auf die zwei wichtigen Schlafphasen auswirken, Tief- und Traumschlaf. Kurz gesagt, im Tiefschlaf reinigt sich das Gehirn, zum Beispiel von den Alzheimer-Eiweißen. Deswegen wissen wir, ist das, der Tiefschlaf sehr wichtig. Und der Traumschlaf wiederum, und da ist die Studie wichtig, weil sie ja bei Älteren durchgeführt wurde, der wird umso wichtiger, gerade für die Neuroplastizität, wie wir das nennen, also dass sich Nervenverbindungen neu formieren können, im Traumschlaf. Deswegen beide diese Schlafphasen, sowohl Tief- als auch Traumschlaf, sind wichtig für das Gedächtnis und für die nächste Performance am nächsten Tag.
Die US-Kollegen haben ihren Fokus gelegt auf ältere Menschen in ihrer Studie. Ist das denn so, dass Ältere häufiger Schlafprobleme haben als Jüngere?
Absolut. Also die Forscher schreiben in der Einleitung, dass jeder zweite Ältere schlecht schläft. Ich habe gelesen in anderen amerikanischen Veröffentlichungen, dass 80% der Älteren tatsächlich eher schlecht schlafen. Das sind schon alarmierende Zahlen. Ja.
Weiß man, woran das liegt, dass der Schlaf im Alter schlechter wird?
Ja, also der Schlaf wird ja nicht nur im Alter schlechter, der wird ja auch bei unserer Jugend schlechter. Und ich glaube, wir kümmern uns zunehmend so ein bisschen um den Schlaf der Erwachsenen, aber auch der Kinder und Jugendlichen, aber wir kümmern uns, glaube ich, kaum um den Schlaf der Älteren. Also das ist mehr, das ist so eine Kombination, dass der Schlaf tatsächlich vielleicht schlechter wird durch die Trigger, die wir um uns haben, die die Schlafstörung verursachen und vermehren können. Aber auch, dass die Awareness, also die Aufmerksamkeit gegenüber dem Schlaf bei Älteren bisher eine nicht so bedeutende Rolle spielte.
Mhm. Ab wann wird's gefährlich? Ab wann würden Sie sagen, Sie sollten einen Arzt aufrufen? Gibt es da für Sie irgendwie so eine Faustregel, wenn man an Schlaflosigkeit leidet?
Ja, also wenn man dauerhaft eigentlich sollte man eher kommen, aber wenn man länger als 3 Monate unter schlechtem Schlaf leidet und am Tag nicht erholsam ist, dann sollte man sich melden, Nummer 1. Nummer 2, in dieser Studie ist ja eine Aktigraphie angewendet worden, ein sogenanntes Wearable, also ein Beschleunigungssensor, der ja heutzutage in jedem Smartphone oder Ring oder Uhr drin ist, also wenn man den Schlaf trägt. Und wenn man den Schlaf trägt und der Tiefschlaf dauerhaft unter einer halben Stunde oder der Traumschlaf unter einer Stunde ist, auch dann kann man sich beim Schlafmediziner melden.
Kann man heute selber mit Fitnessarmbändern messen, oder?
Genau, man darf das nicht so in bare Münze nehmen, was man dort misst, aber deswegen habe ich gerade die beiden Zahlen genannt. Das kann so eine Orientierung sein.
Dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank dem Schlafmediziner Professor Dr. Ingo Fietze von der Berliner Charité, der eine Studie aus Pennsylvania und New York für uns begutachtet hat. Herr Fietze, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, gern, und allen ein schlafgesundes Wochenende.
Das wünsche ich Ihnen auch. Die Haut ist bekanntlich das flächenmäßig größte Organ des Menschen. 1,73 Quadratmeter Körperoberfläche sind im Durchschnitt mit Haut bedeckt. Und wenn die erkrankt, ja, zum Beispiel an einer chronischen Entzündung, dann ist also ziemlich viel krank an uns. Leider lassen sich gegen Hautkrankheiten nur schwer Therapien entwickeln. Warum? Weil Tierversuche liefern keine guten Ergebnisse, denn Tierhaut unterscheidet sich zu stark von Menschenhaut. An dem Medizinischen Universität Wien forscht man deshalb mit Menschenhaut aus dem 3D-Biodrucker. Und das lassen wir uns mal erklären vom Professor für Dermatologie, Georg Stari. Morgen, Herr Stari.
Ja, guten Morgen.
Zunächst mal die Frage, könnte man nicht anstelle von Tierversuchen Versuche mit Freiwilligen machen? Wäre das unethisch?
Ja, das wäre einerseits unethisch und andererseits auch gar nicht möglich. Weil was wir versuchen in den Modellen, die wir verwenden, auch mit dem 3D-Drucker, ist, dass wir ganz spezifisch gewisse Gene hinauf oder hinunter regulieren. Und das ist bei Freiwilligen und den Menschen einfach nicht möglich. Und dafür brauchen wir Modelle. Bisher wurde sehr viel im Tierversuch gemacht, aber wie Sie schon erwähnt haben, gibt es da gewisse Limitationen. Und deswegen ist die Hoffnung, dass wir mit diesen 3D-Biodruckern da eine Alternative schaffen.
Ich war überrascht zu lernen, wie viele Menschen von Hautkrankheiten betroffen sind. Etwa jeder Vierte in Europa leidet an Akne, Schuppenflechte oder dem atopischen Ekzem, uns Laien eher bekannt als Neurodermitis. Für Medikamentenversuche wäre natürlich echte, lebende Menschenhaut das Beste, nehme ich an. Können Sie denn lebende Menschenhaut mit dem 3D-Drucker herstellen?
Das können wir nicht machen. Allerdings versuchen wir, möglichst nah an menschliche Haut zu kommen. Das heißt, wir versuchen, die verschiedensten Komponenten, die sich in der Haut befinden, das sind verschiedene Zellgruppen, das ist auch Material, das zwischen den Zellen ist, eben mit Hilfe dieses Biodruckers und mit Biotinte und mit echten menschlichen Zellen dann auch nachzubauen, dass das möglichst ähnlich wirkt.
Wie funktioniert das technisch? Also man braut etwas zusammen, gibt das, wie Sie es nennen, als Biotinte in den 3D-Drucker und was macht der dann?
Ja, und dem 3D-Drucker kann man dann sagen, in welche Schicht welche Substanz kommt und welche Zellen, und so kann man dann Schicht für Schicht quasi die Haut nachbauen und die verschiedenen Komponenten an die richtige Stelle auch bringen.
Also ich vermute mal, die gedruckte Haut blutet nicht, oder?
Stimmt, ja, die blutet nicht. Wir haben keine Blutgefäße noch in dieser gedruckten Haut und keine Blutzellen.
Sie kann auch keinen Schmerz empfinden, auch keinen Juckreiz und kann diese Reize auch nicht weiterleiten, richtig?
Ja, das ist auch richtig. Aber wir können eben die Entzündungsreaktion mit den Immunzellen, mit den Abwehrzellen, die wir da auch hineinbringen, das können wir schon nachbauen und damit diese Entzündungsreaktion, die chronische Entzündung, dann nachstellen und genauer untersuchen.
Also welche Informationen kann gedruckte Haut in Medikamententests liefern?
Die kann liefern, ob wir durch Medikamente diese Entzündungsreaktion hemmen können und komplett unterbinden können und so neue Mechanismen dann zutage bringen, wie wir eben dann möglicherweise auch beim Menschen entsprechend spezifisch eingreifen können.
Sie haben gerade in einem Fachartikel darüber berichtet, welche Fortschritte es da gibt. Der Artikel trägt den schönen Namen Advances in Bioprinting to Model Immune-Mediated Skin Diseases. Was ist denn der jüngste Erfolg dieser Methode? Wie weit ist man da mit dem Biodrucker und der Menschenhaut?
Ja, wir konnten zeigen in diesem Artikel, dass man sehr wohl gewisse Merkmale der Entzündungsreaktion mit diesem Modell nachahmen kann. Und in einem weiteren Schritt wird es eben notwendig sein zu zeigen, dass wir auch sehr wohl diese Entzündungsreaktion wieder hemmen können und dann neue Medikamente darauf testen.
Die Kosten dieses Verfahrens, sind die so hoch, dass man sagen kann, es lohnt sich eigentlich noch nicht für die breite Anwendung in den Laboren?
Die Kosten der Entwicklung vor allem sind noch sehr hoch. Das ist dieses Feintuning, dass wir wirklich dann gute Aussagen treffen. Aber bis wir einmal, wenn wir das einmal geschafft haben, zu einem Punkt zu kommen, wo man dann auch gut die Ergebnisse liefern kann, dann denken wir schon, dass wir bezüglich Kosten niedriger sind, als was Tierversuche derzeit an Kosten auch bringt.
Am Ende ein Stück Hoffnung. Glauben Sie, es wird eines Tages möglich sein, Krankheiten wie Neurodermitis zu heilen?
Das ist die große Hoffnung. Wir können ja schon sehr gut die Symptome unterbinden. Allerdings ist es eine als chronische Erkrankung noch nicht möglich, diese auch wirklich zu heilen, sondern eben nur zu lindern. Und das bringt eben eine derzeit noch langwierige, also lebenslange Therapie mit sich. Aber die Hoffnung ist definitiv, wenn wir besser verstehen, was die Erkrankung auslöst, dass wir das auch wieder umkehren können, was dann eine Heilung bedeuten würde.
Sagt der Professor für Dermatologie Georg Stary vom Medizinischen Universität Wien. Zu Gast war bei uns bei den Profis auf Radio 1. Herr Stary, ich sage herzlichen Dank und Ihnen im hoffentlich verschneiten Wien auch ein schönes Wochenende.
Ja, danke.
Danke. Wenn Sie wissen wollen, wie die Songs der Beatles zu Lebzeiten von John Lennon geklungen haben, ganz einfach Vinyl kaufen, auf Opas alten Plattenspieler legen, abspielen, fertig. Aber welchen Klang hatten wohl Die Uraufführungen von Werken der Wiener Klassik, ja, von Mozart, Haydn oder Beethoven, die sind entstanden, als es noch keine Aufnahmegeräte gab. Und deshalb haben Berliner Musikarchäologen diese Events nun digital rekonstruiert. Und wie das geht, das lassen wir uns erklären vom Diplom-Tonmeister und Diplom-Physiker Dr. Stefan Weinzierl. Er ist Professor für Audiokommunikation an der TU Berlin. Herr Weinzierl, guten Tag.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Die Vergangenheit hörbar machen, was brauchen Sie alles dafür? Welche Parameter sind da wichtig?
Ja, also nun muss man natürlich sagen, die Aufführung selbst können wir nicht rekonstruieren. Was man rekonstruieren kann, ist der Beitrag der Räume zu dieser Aufführung. Denn Räume sind natürlich ein wichtiges Merkmal, das auch den Klang beeinflusst. Und dafür können wir diese Räume im Computer nachbauen. Also selbst wenn es die Räume nicht mehr gibt, haben wir eventuell Pläne, Abbildungen, aus denen man ein solches Computermodell bauen kann. Und in diesem Modell gibt es eben numerische Simulationsprogramme, die die Schallausbreitung simulieren können. Mhm. Und auf die Weise können wir eben die Signatur des Raums, also das, was der Raum verändert am Klang der Instrumente, das können wir rekonstruieren. Und wenn wir uns dann eine Aufführung im reflexionsarmen Raum der TU einspielen lassen, also in einem Raum, der selbst keine Akustik hat, und das verrechnen mit dieser Signatur, dann klingt das für uns so, als hätte dieses Ensemble im Originalraum gespielt.
Okay, also theoretisch könnten Sie es ja auf die Spitze treiben, die Originalinstrumente besorgen, Informationen darüber, wie ein Orchestermusiker damals gespielt hat, was der Dirigent Wert gelegt hat. Aber Ihnen geht es vor allen Dingen um die Raumakustik.
Genau, also wir können diese Aufführung, die vielleicht historisch informiert ist, genau, die können wir dann zurückversetzen in den Raum, den es schon seit 200 Jahren nicht mehr gibt.
Also und dafür, was geben Sie da ein? Die Größe des Raumes natürlich, die Möbel, die Gästeanzahl, auch sowas?
Genau, also alles, was akustisch Auswirkungen hat, das heißt die Geometrie des Raums, seine Inneneinrichtung, ob da Teppiche oder Holzböden waren. Mhm. Das muss alles sehr möglichst präzise bekannt sein. Ja.
Also alle, die ihren Schubert gut kennen, Der Tod und das Mädchen, bekommen jetzt eine Aufführung zu hören, wie es hätte klingen können, im Gasthaus zum römischen Kaiser in Wien 1804. Erzählen Sie mir was über den Raum, Herr Weinzierl. Was war das für ein Raum, da dieses Gasthaus im römischen Kaiser? Was wissen Sie darüber?
Ja, also man muss bedenken, dass das Streichquartett im 18. Jahrhundert ja eine Gattung war, die überhaupt nicht für Aufführungen und schon gar nicht für öffentliche große Aufführungen gedacht war. Privates Musizieren. Aha. Also da ging es um die Unterhaltung der Musiker selbst, das gemeinsame Spielen. Und der erste Anlass, bei dem tatsächlich Konzerte mit Streichquartett veranstaltet wurden, war zu Beethovens Lebzeiten durch seinen befreundeten Geiger Ignaz Schuppanzig, der im Jahr 1804 in genau diesem Raum, den wir gerade hören, die ersten öffentlichen Streichquartettkonzerte veranstaltet hat. Mhm. Öffentlich heißt aber natürlich trotzdem, da waren vielleicht 20 bis 30 Zuhörer in diesem Raum. Also es war immer noch eine sehr private Atmosphäre und ich glaube, das hört man dem Klangbeispiel auch an. Ne? Das ist kein Konzertsaal, sondern das ist eher ein größeres Wohnzimmer, könnte man sagen. Aber das war eben der Klang, den eine Streichquartettaufführung Anfang des 19. Jahrhunderts hatte.
Ja, auf dem Kopfhörer hört man das sehr gut. Die Gretchenfrage stelle ich Ihnen erst jetzt. Warum der ganze Aufwand? Also wem ist der Klang der Uraufführung so wichtig?
Also die Musikwissenschaft, aber auch die musikalische Praxis beschäftigt sich ja schon seit mindestens 50 Jahren mit der Frage, wie solche Werke ursprünglich klangen. Ja, man hat ja, wie Sie gesagt haben, ne, historische Instrumente versucht, in ihrer Bauart zu rekonstruieren. Mit der Spielweise hat man sich beschäftigt, mit der Frage, ob dort zum Beispiel verziert wurde oder ob wirklich die Noten nur 1:1 abgespielt wurden. Und was man aber sehr lange übersehen hat, ist, dass auch der Raum ein wichtiges Element dieser Aufführungspraxis ist. Also dass es zum Beispiel keinen Sinn macht, sich über eine originale Besetzungsgröße eines Orchesters Gedanken zu machen, ohne den Raum mitzubedenken. Mhm. Denn man weiß, dass in der Beethoven-Zeit hat man sehr genau darauf geachtet, dass man in großen Räumen mit einem großen Orchester und in kleinen Räumen mit einem kleinen Orchester spielt.
Also wenn ich den Klang dieser Uraufführung, bleiben wir mal bei diesem Beispiel Schuberts Der Tod und das Mädchen 1804, wenn ich den in die heutigen Konzertsäle übertragen wollte, zum Beispiel die Philharmonie Berlin, was müsste ich dafür tun?
Ja, ich fürchte, da kann man gar nichts tun. Bei einem, bei einer Orchesteraufführung könnte man noch überlegen, das Orchester eben etwas größer zu machen, damit auch die Berliner Philharmonie, die mindestens 10-mal so groß ist wie Räume aus der Beethoven-Zeit, damit die eben klanglich gut gefüllt wird. Aber bei einem Streichquartett, da kann man nicht die Besetzungsstärke erhöhen. Man wird wohl damit leben müssen, dass das ein ganz anderes Ereignis ist als zur Beethoven-Zeit.
Und ich darf schon Lust machen auf Ihre Forschung, an der Sie jetzt schon arbeiten. Sie wollen nämlich nicht nur Uraufführungen der Klassik wieder erlebbar machen, sondern auch Techno-Tempel. Was haben Sie da vor?
Ja, tatsächlich ist ja die Techno-Kultur, die so kurz nach der Wende angefangen hat, ein wichtiger Bestandteil der Berliner Geschichte, könnte man sagen. Und auch diese Räume sind zum großen Teil entweder gar nicht mehr erhalten oder eben ganz stark umgewidmet worden. Und wir rekonstruieren gerade diese Räume aus den 90er Jahren, um auch da ein Gefühl dafür zu bekommen, auch zum Beispiel mit den Lautsprechersystemen aus der Zeit, wie das eigentlich klang für das Publikum in diesen Clubs.
Das E-Werk zum Beispiel.
Genau, oder der Club Renate, da gibt es ein ganzes
zu ganze Reihe. Renate. Dann würde ich sagen, sprechen wir uns in einem halben Jahr wieder, oder?
Da können wir Ihnen dann auch Klangbeispiele mitbringen, genau.
Dann sage ich danke dem Professor für Audiokommunikation an der TU Berlin, Dr. Stefan Weinzierl. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Gerne.
Wenn man Hunde- und Katzenfreunde in Deutschland fragt, was glaubt ihr, haben eure Haustiere Gefühle und Gedanken? Dann dürfte die Antwort eindeutig sein, hab ich gedacht. Aber der Titel einer neuen Studie der Uni Leipzig belehrt mich eines Besseren. Da steht nämlich, Kinder und Erwachsene in 15 Ländern glauben an die Einzigartigkeit des menschlichen Geistes. Rausgefunden hat es die Biologin und Leiterin der Arbeitsgruppe Humanbiologie und Primatenkognition an der Uni Leipzig, Professor Katja Lieberl. Frau Lieberl, guten Tag, guten Morgen.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Was genau wollten Sie mit Ihrer Studie herausfinden?
Wir wollten herausfinden, erstmal grundsätzlich, welche Einstellung denn Menschen gegenüber anderen Lebewesen haben. Und das Wichtigste für uns war eben zu sehen, wie sich das überhaupt im Laufe des Lebens entwickelt. Und ganz konkret bei Kindern so ab circa 4 Jahre bis ins Jugendalter.
Welche Fragen haben Sie da gestellt?
Wir haben ganz unterschiedliche Fragen gestellt, wie zum Beispiel, welche Tiere Kinder eigentlich kennen, welche sie mögen, nicht mögen. Und aber in Bezug auf die aktuelle Studie ging es uns eben darum, welche Gedanken und Gefühle sie anderen Tieren zuschreiben würden.
Mhm. Warum ist das eine Studie, die Sie quasi in 15 Ländern durchgeführt haben?
Weil wir das meiste, was wir so über den Menschen wissen, tatsächlich von Menschen aus westlichen Gesellschaften kennen. Also ein Großteil der Studien wird zum Beispiel in Deutschland, in den USA durchgeführt oder auch in Großbritannien. Aber wir wissen sehr, sehr wenig über den Großteil der Menschheit an anderen Orten dieser Welt.
Mhm. Was waren es denn für andere Orte dieser Welt, wo auch gefragt wurde?
Zum Beispiel in Syrien, in Peru, auf den Galapagos-Inseln, in Ecuador.
Auf den Galapagos-Inseln?
Ja.
Eieiei, das heißt, Sie haben also die Eurozentrierung früherer Studien damit quasi gebrochen. Dann sind wir natürlich gespannt auf das Ergebnis. Was ist bei rausgekommen?
Ja, herausgekommen ist, dass die Wahrscheinlichkeit, Emotionen und Gedanken anderen Tieren zuzuschreiben, mit dem Alter zunimmt. Und zwar mit relativ geringer Variabilität zwischen den unterschiedlichen Gemeinschaften, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Aber wenn wir die Frage dann gestellt haben, ob diese Emotionen und Gedanken auch Menschen ähnlich sind, dann hat sich ein ganz anderes Muster ergeben, weil dann die Wahrscheinlichkeit zumindest für Gedanken gegen Null ging. Also Menschen weltweit denken, dass zumindest in Bezug auf die Gedanken Menschen einzigartig sind.
Also mich wundert das, weil ich gedacht hätte, es ist umgekehrt, dass Kinder also mehr daran glauben, dass Tiere tatsächlich eigene Gedanken und Gefühle haben. Und Sie sagen, dass dieser Glaube mit dem Alter zunimmt. Hat Sie das nicht auch überrascht?
Hat uns völlig überrascht, weil es so ein bisschen auch gegenläufig dem Ergebnis geht, dass jüngere Kinder eigentlich kaum Unterschiede zwischen Menschen im Vergleich zu anderen Tieren machen. Also diese Grenzen zwischen Arten werden im jungen Alter noch gar nicht so wahrgenommen.
Und ich hatte ja unser Gespräch eingeführt mit dem Gedanken, dass ich davon ausgehe, dass alle, die zu Hause einen Hund haben oder Katzen haben, dass sie eigentlich wissen, die können denken und fühlen. Auch da komisch, oder?
Ja, obwohl wir hier sagen müssen, wir haben eben diese Frage ganz allgemein für alle Tiere gestellt. Also wir haben jetzt nicht spezifisch nach den Gefühlen von Hunden oder Katzen gefragt. Ich denke, da hätten wir vielleicht etwas andere Antworten erhalten.
Mm-hmm. Es gibt auch Unterschiede bei Kindern aus der Stadt und Kindern vom Land, richtig?
Ja, also die Kinder im städtischen Bereich haben zunächst eine größere Wahrscheinlichkeit, Gedanken und Gefühle zuzuschreiben. Spannenderweise ändert sich das dann im Erwachsenenalter, weil Erwachsene, das war für uns tatsächlich ein super spannendes Ergebnis, in ländlichen Gegenden eher eine größere Wahrscheinlichkeit haben, Emotionen, aber eben auch Gedanken anderen Tieren zuzuschreiben.
Ja, dann frage ich Sie natürlich als Biologin. Sie beschäftigen sich ihr Leben lang bereits mit Primatenkognition vor allen Dingen. Was glauben Sie, haben Tiere Gedanken und Gefühle wie wir Menschen?
Ja, wenn ich da eine definitive Antwort drauf geben könnte. Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, aber das große Problem, dass wir gerade eben an die Gedankenwelt von anderen Tieren sehr, sehr schwer rankommen, weil wir sie eben nicht fragen können. Also ich denke, dass wir ihnen sehr oft zu wenig zutrauen, aber um es hieb- und stichfest nachweisen zu können, braucht es einfach noch viel mehr Forschung.
Und das ist immer die korrekte wissenschaftliche Arbeit. Es braucht noch viel, viel mehr Forschung, die richtige Antwort. Katja Lieberl war das, Professorin, Biologin und Leiterin der Arbeitsgruppe Humanbiologie und Primatenkognition an der Uni Leipzig mit dieser spannenden Studie. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Schönes Wochenende.
Ihnen auch, danke.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Bärtierchen können im All überleben. Sie sind winzige Überlebenskünstler. Bärtierchen können sogar im All überdauern. 2007 wurden die Kleinstlebewesen erstmals mit einer Rakete für 10 Tage ins All geschossen. Um dem Vakuum und der UV-Strahlung im Weltraum zu trotzen, verfallen die Bärtierchen zeitweise in ein Ruhestadium. Doch zurück auf der Erde kann ein kleiner Teil der Tiere ihr aktives Leben wieder aufnehmen.